Radio.
Willkommen bei Freak Radio, sagt Gerhard Wagner. Der ehemalige Vizekanzler und Sozialminister Magister Herbert Haupt ist als Behindertenanwalt nun bereits 4 Monate im Amt. Das hat Freak Radio zum Anlass genommen, eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Die Fragen an Magister Herbert Haupt haben schon Ende März Peppo Meyer und ich gestellt.
Sie sind jetzt noch 3 Monate im Amt. Was hat es für Anfangsschwierigkeiten damit gegeben?
Ja, die Anfangsschwierigkeiten waren, dass wir hier in Räume eingezogen sind, die zwar von der räumlichen Ausstattung in Ordnung waren, aber wo es sehr lange gedauert hat, auch die entsprechenden Infrastrukturen zu bekommen. Wenn ich etwa an das gebührenfreie Fax denke, einiges am Verwaltungsweg daneben gegangen ist, weil die Faxlinien gebührenpflichtig waren und zum Unterschied von allen anderen Menschen mit Behinderungen, die die gratis Telefoneinrichtung nutzen können, hier dann Gebühren angefallen sind. Das habe ich von Anfang an als ungerecht empfunden. Und ich bin sehr zufrieden, dass das nunmehr abgestellt wird und man endlich dann so weit ist, auch das infrastrukturmäßig zu verbessern. Und Sie sehen, auch wenn Sie heute im Verhältnis zum Jänner dieses Jahres in meinen Räumlichkeiten sind, dass auch langsam die Bestuhlung und die Möbel so geliefert werden, dass also Menschen mit Behinderungen bei uns sich wohlfühlen können und man nicht den Eindruck hat, dass man da so ins letzte Fortbildungskammerl des Ministeriums gesteckt wird.
Sie sind jetzt fast schon 3 Monate in Ihrem neuen Amt. Was waren in diesen 3 Monaten die Schwerpunkte?
Die Schwerpunkte der Menschen mit Behinderung waren mit Sicherheit sehr viele Sorgen und behauptete Diskriminierungen im Bereich der medizinischen Untersuchungen, aber auch im Zugang zum österreichischen Gesundheitssystem. Es ist gerade hier in der Bundeshauptstadt Wien nicht leicht, manche Fachgruppen, Ärzte, auch als Mensch mit Behinderung barrierefrei zu erreichen. Hier sind also gerade auch die Sinnesbehinderungen etwas, was sehr wenig berücksichtigt wird in den Überlegungen. Und dort ist es sicher hilfreich, dass auch hier die entsprechenden Magistratsabteilungen für die Baugenehmigungen und für den Bereich, der hier ausschlaggebend ist, einen Umdenkprozess auch in den Landesgesetzen veranlasst haben und später aber doch auch hier eine zukünftige Verbesserung der Situation zu erwarten sein wird. Und mein Bemühen, auch die Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Ärztekammer dazu zu bewegen, dass ein wichtiger Sozial- und Gesundheitsberuf über die Barrieren nicht hinwegstolpern sollte, sondern die Barrieren abbauen sollte, überhaupt in einer Zeit, wo es noch dafür bis zu 50.000 Euro oder 50% der Umbaumaßnahmen eine Förderung vom Sozialministerium gibt, erscheint mir auch wichtig, wieder darauf hinzuweisen. Dass eine dreistellige Anzahl von Ärzten aus Österreich angesucht haben, um die Förderungen barrierefreie Verhältnisse für ihre Patientinnen und Patienten herzustellen, ist schön, aber dass aus dem Bereich der Bundeshauptstadt Wien nur ein einziger Kollege so gedacht hat, ist weniger schön.
Um diese Missstände, die es ja zum Teil gibt und die Sie aufgezählt haben, abzustellen, helfen Ihnen da eigentlich Ihre Erfahrungen, die Sie als Bundesminister gemacht haben, aus der Zeit, wo Sie ja auch noch für Gesundheit zuständig waren?
Das helfen mir nicht nur meine Erfahrungen, denn es ist ja auch leicht, in der jetzigen Position darauf hinzuweisen, dass etwa die burgenländische Gebietskrankenkasse schon 1998 dazu übergegangen ist, ausschließlich 3 Praxiszulassungen für Behinderten und barrierefreie Praxen zu gestalten. Und wenn jemand mit einer Praxis beginnt, weil er etwa als Wahlarzt tätig war, dessen Praxis nicht entsprechend ausgestattet ist, so hat er nur 1 Jahr Zeit, um praxisgerechte Verhältnisse herzustellen. Ansonsten verliert er wieder den Kassenvertrag mit der burgenländischen Gebietskrankenkasse. Und ich halte das als durchaus nachahmenswertes Modell. Daher wird es auch entscheidend sein, dass das, was die Burgenländer im Interesse der Menschen mit Behinderungen durchgesetzt haben, auch heute in Wien Bestandteil wird. Und das ist auch sehr erfreulich. Und da sieht man in der Stadt Graz, die dortigen Behindertenvertrauenspersonen sich sehr erfolgreich über die Verbesserung der Menschen den Kopf zerbrechen und auch einiges für die Bundeshauptstadt Wien und andere Gebietskörperschaften mitdenken. Es waren das durchaus gute Gespräche. Und man kann dann, wenn man bei den Wiener Dienststellen ist, auch das eine oder andere an Anregung mitgeben, dass in anderen Gebietskörperschaften schon einen positiven Weg ist. Von Seiten der Hörgeschädigten wissen wir, dass es nicht selbstverständlich ist, auch wenn jetzt seit 1. Jänner die Gebärdensprache anerkannte Sprache ist, sich in allen Gesundheitseinrichtungen Österreichs mit Gebärdensprache dem Arzt gegenüber verständlich zu machen, wo es einem fehlt, wo es einem zwickt, welche Beschwerden man trotz Therapie hat. Dort ist es auch wieder erfreulich, dass das Land Burgenland auf mein Schreiben hin solche Gebärdenambulanzen einzurichten, der Herr Landesrat von Niesel und sein Regierungsmitglied Rätzer geschrieben haben, dass sie das verwirklichen wollen, obwohl das Burgenland hier eine schwierige Situation hat, weil keine geprüften Gebärdendolmetscher im Burgenland zu finden sind, zum Unterschied der anderen Bundesländer. Ich würde mich also auch freuen, wenn die Gesundheitsreferenten des Landes Kärntens, des Landes Tirols, des Landes Vorarlbergs und des Landes Niederösterreichs in ähnlicher prompter Art und Weise reagieren würden, wie die Burgenländer. Wien und Linz als Spitzenreiter und Salzburg haben diese Gebärdenambulanzen bereits vor Jahren schon eingeführt. Und dort fühlen sich also auch die Menschen geborgen und können auch den Ärzten hier mit kompetenter Dolmetschtätigkeit ihre tatsächlichen Befindlichkeiten ausdrücken.
Jetzt haben Sie angesprochen, verschiedene Handlungsweisen der Bundesländer. Jetzt sind Sie Bundesbehindertenanwalt, Sie haben Sprechstunden abgehalten. Welche Probleme wurden an Sie am meisten herangetragen? Ist es überhaupt möglich, da bundeseinheitlich Geregelungen bei der Bauordnung versucht man es jetzt? Ich denke auch zum Beispiel an den Fahrtkostenzuschuss, wo Sie bei unserem ersten Interview eine Verbesserung für die Wiener bewirken haben können und für andere zwei Bundesländer. Das Bundessozialamt sollte nur für arbeitende Menschen. Das Land ist jetzt zuständig durch die BSB-Reform für die nicht arbeitenden Menschen. Oberösterreich soll zum Beispiel auch einen Fahrtkostenzuschuss für nicht arbeitende Menschen. Wie weit ist es zum Beispiel möglich, da einzuwirken, dass das alle Bundesländer machen?
Das geht nach dem Schneeballprinzip. Es geht in manchen Bundesländern schneller, in anderen langsamer. Aber ich sage es als ehemaliger Politiker auch so, ein Wahljahr ist daher immer förderlich, so bundeseinheitliche Standards nicht nur zu betreiben, sondern auch mit Nachdruck einer Wählerklientel von 1,4 Millionen Menschen den Bundespolitikern über die Organe der Behindertenzeitungen, über ihr Radio, über meine eigene Aktivität im Bereich meines Büros und über die Interventionstätigkeit, über die Behindertensprecher im Parlament und die Bildungssprecher voranzutreiben. Wir haben auch durchaus mit den neuen Automaten der österreichischen Bundesbahnen einiges am Verhandlungstisch bewegen können. Es ist die österreichische Lotterie einverstanden, dass über ihre Online-Einrichtungen für Lotto Toto und das kleine Glücksspiel auch die Trafikanten mit Zustimmung auch der Monopolverwaltung in Zukunft Eisenbahnfahrscheine verkaufen können, dort wo im ländlichen Raum heute die Bahn keine Schalter mehr hat und im Zug auch keine Eisenbahnkarten mehr verkauft werden. Damit erledigen wir nicht nur ein Problem von Menschen mit Behinderungen, sondern auch von sehr vielen Menschen, die mit den neuen Automaten und den Computern nichts am Hut haben, dass sie dann einem Menschen gegenüber ihren Reisewunsch formulieren können. Wenn das aus technischen Gründen nicht geht, wird man hier vermutlich mit einer Gesetzesänderung vorgehen müssen. Wir haben hier, glaube ich, gemeinsam auch mit dem Kollegen des Kriegsopferverbandes, der also auch mit dieser Idee sofort für die Trafikanten hellauf begeistert war, doch einiges innerhalb von Monatfrist bewegen können mit Gesprächen mit den Beteiligten, dass wir hier für die Menschen ein Serviceangebot für Mobilität machen können, dass die Einsparungsmaßnahmen auf der einen Seite mehr als wettgerecht, weil wenn das System insgesamt umgesetzt wird, wieder das 8500 neue Bahnschalter in Österreich in den Trafiken bedeuten.
Ich würde ganz gerne wieder zu diesen Barrieren zurückkommen, von denen Sie gesprochen haben. Sie haben zuerst den Gesundheitsbereich angesprochen, die Arztpraxen, dann waren wir bei den Ländern. Und jetzt mit der ÖBB sind wir schon beim Bund. Gibt es Dinge, die auch in der Hoheit des Bundes sind, wo man Dinge verbessern kann, wo die Leute zu Ihnen kommen?
Dort, wo der Schuh massiv drückt, ist also die Integration im schulischen und im Bildungsbereich. Und es ist nach wie vor für mich schade, dass dieser Bereich das Gesetz nicht umfasst. Und es wird auch bei mir auch in Zukunft kein Interview geben, wo ich nicht darauf hinweise, dass dieser Bereich als wichtiger Bereich für die Entfaltung der Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft auch einer Lösung für Barrierefreiheit und für Zukunftschancen und für Integration geöffnet werden muss. Es ist vieles am guten Wege und es gibt sehr viele durchaus positive Ansätze im Schulversuch, aber ich glaube, wir sollten endlich aus den Schulversuchen Regelschulwerk machen.
Und inwiefern sind da die Schwierigkeiten, dass man keinen Platz an einer Schule bekommt, wenn man eine Behinderung hat oder nicht an der Schule, die man will, oder darüber hinaus auch?
Es sind dort mehrere Schwierigkeiten. Es sind oft sehr willige Schulbehörden, aber sehr mangelhafte räumliche Voraussetzungen, die also dann der dortigen tatsächlichen Integration entgegensprechen, weil das Geld für die notwendigen Schulbauten fehlen. Und daher ist es also für mich wichtig, darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 7 der Bundesverfassung eigentlich die Gebietskörperschaften sich verpflichtet haben, im eigenen Bereich die Barrieren abzubauen. Und diese Rechtssituation jetzt schon ins 8. Jahr geht. Und mit 10 Jahren ist der Zeithorizont der Gebietskörperschaften angesetzt gewesen. Es ist also höchste Zeit, ungeduldig zu werden und darauf hinzuweisen, dass man hier auch das, was man seinerzeit verfassungsmäßig in der Großen Koalition geändert hat, jetzt in allen Bereichen, ganz egal wo man hingehört, endlich umsetzen sollte, weil ansonsten kommt der Bürger wirklich bald zur Überzeugung, dass unsere Verfassung schon außer Kraft gesetzt worden ist, auch dort, wo man mit lautem Jubel Neuerungen versprochen hat und dann in der Praxis eher im Schneckentempo unterwegs ist. Alles daran setzen, dass wir im heurigen Herbst gemeinsam mit dem Normungsinstitut und den dortigen Fachleuten und renommierten Architektinnen und Architekten samt der Architektenkammer zu einem Symposium einladen, wo barrierefreies Bauen auch für Altgebäude und für denkmalgeschützte Gebäude an guten Beispielen vorgestellt wird, damit endlich die Ausreden aufhören, dass der Denkmalschutz dagegen spricht. Der Denkmalschutz spricht gar nicht dagegen, sondern oft das Geld und die Kreativität rechtzeitig vorzusorgen und sich auch rechtzeitig den Kopf zu zerbrechen. Und ich werde mich auch weiter bemühen, zu erreichen, dass in den Fachhochschulen und im Bereich der technischen Universitäten für Architekten und für Hochbauer behindertengerechtes Bauen zum Pflichtfach wird. Wenn wir eine neue Generation, so wie in Amerika oder in anderen europäischen Ländern, etwa in Schweden, darauf geschult haben, Behinderten und barrierefrei zu denken, dann werden wir auch in der Praxis nicht mehr viele Unsinnigkeiten sehen.
Weil Sie die Blinden und die Gehörlosen erwähnt haben, in der Mobilität würde das bedeuten, dass man diese Streifen, diese Tastbahn, auf die achten sollte oder bei gehörlosen Leuten, dass es mehr schriftliche Signale gibt oder Ähnliches.
Ja, und dass man auch endlich dazu übergeht, dort wo man farbige Signale gibt, auch auf die große Anzahl der Farbenblinden zu reagieren und Symbole und Farben gemeinsam zu verwenden, sodass also jemand, der farbenschwach oder farbenblind ist, aufgrund von Dreiecken, Sternen und sonstigen geometrischen Zeichen auch seinen Weg findet und nicht in grauen Streifen, wie er war, nicht zurückfindet. Und es würde mir auch wünschen, wenn dort, wo barrierefrei gebaut worden ist und wo man bei der Eröffnung heftig applaudiert hat, dann die Benutzer auch diese Barrierefreiheit respektieren würden und nicht Einkaufswegen und anderes auf die Blindenleitsysteme stellen, sodass dann der Sehblinde mit seinem Stock nolens volens in den Einkaufswagen der dortigen Klienten landet, statt barrierefrei den Zug zu erreichen Und dort wird es also vielleicht auch noch notwendig sein, dass dann, wenn die Gebäude übergeben sind, auch jene, die es in der Betreuung haben, darauf geschult werden, diese Leitsysteme und Wege nicht nur zu akzeptieren, sondern auch vor unliebsamen Überraschungen freizuhalten.
Jetzt sind Sie 3 Monate im Amt, sind Sprechstunden abgehalten. Wie viele Personen haben Sie bis jetzt an Sie gewendet, circa?
Das, was sich an uns gewendet hat, ist eine größere Anzahl als jene, die wir aufgrund unserer sachlichen Zuständigkeit in Bearbeitung haben. Das, was wir in Bearbeitung haben, sind jetzt rund 300 Personen. Das, was an uns herangetragen worden ist, sind Vorschläge von verschiedenen Ministerien bis hin zu Verbesserungen im Beamtendienstrecht, in den Möglichkeiten des Parkens, zum Beispiel wieder zurück zur gestrigen Aussprache in Graz im Magistrat. Ich halte den Vorschlag der dortigen Behindertenvertrauensperson für sinnvoll, dass dort, wo Einfahrten sind, die freizuhalten sind, direkt anschließend links und rechts die Behindertenparkplätze sind, weil man damit gewährleistet ist. Weil jeder Autofahrer weiß, wenn er vor einer Einfahrt stehen bleibt, kriegt er eine Zivilklage, wird abgeschleppt, das ist viel teuer. Und daher bleibt eine Seite des Behindertenparkplatzes immer so weit frei, dass der Behinderte dort dann seine Manövrierfähigkeit hat, seinen Rollstuhl hineinzubringen oder mit seiner Beinprothese die Türe so weit aufzumachen, dass er bequem einsteigen kann. Und ich halte das für nicht nur einen praktikablen Vorschlag, sondern für einen hervorragenden Vorschlag, der eigentlich in der Praxis verdient, umgesetzt zu werden. Vielleicht sollte man auch diesen Vorschlag jetzt im ORF herantragen. Vielleicht ist auch der Nationalbank einen Preis wert.
Also 300 Personen haben sich verarbeitet. Was sind die meisten Anliegen? Wo bietet man sie am meisten Hilfe?
Die meisten Hilfe bietet man sich dort, wo es also mit den Dienstgebern Konflikte gibt, aber ich habe ja auch Behindertenvertrauenspersonen, die mich gebeten haben, auch an Konflikten mit den Betriebsräten doch vorstellig zu werden, um das, was ich immer schon für notwendig erachte, langfristig abzusichern, dass die Behindertenvertrauenspersonen dort, wo sie gewählt sind, auch tatsächlich gehört werden und nicht über sie in der Informationspflicht und durch Betriebsangehörige von beiden Ebenen, nämlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, einfach hinweggesehen wird. Und ich glaube daher, dass das wichtig ist und etwas, was auch immer wichtig ist, ist in manchen Dienststellen, und da meine ich auch durchaus Bundeseinrichtungen wie die Arbeits- und Sozialgerichte, wenig Sensibilität oder noch zu wenig Sensibilität gibt, zu betrachten, wenn Sachverständige und Gutachter eingeladen werden, Stellungnahmen abzugeben als gerichtliche Sachverständige, zu überprüfen, ob der Sachverständige nicht in einem anderen Verfahren mit der behinderten Person, die hier Recht sucht, schon einmal in Kontakt war. Beispiel, jemand hat eine Begutachtung abgegeben im Pflegegeldbereich und das ist negativ beschieden worden und die gleiche Person kommt dann etwa als orthopädischer oder als Augenspezialist wieder bei der Frühpensionierung wieder zur Begutachtung. Dort sollte man auch von Seiten der Ärzte mehr Sensibilität verlangen, hier sich selber befangen zu erklären, wenn man in einem Verfahren schon Experte war und Gutachter war und hier das Ergebnis für den Hilfesuchenden negativ war, ganz extrem sind und so Fälle, wie ich gestern gehört habe, dass entweder derselbe Gutachter in der ersten, in der zweiten Instanz und bei der Wiederaufnahme des Verfahrens, weil die zweite Instanz verloren gegangen ist, jetzt neuerlich das dritte Mal Gutachter ist. Das halte ich eigentlich für nicht elegant und dort wird man vielleicht vor Gericht auch von Seiten des Richters reagieren müssen und dem neu aufgerollten Fall einen anderen Gutachter zur Seite stellen, weil sonst im Stich die Sicht des Betroffenen haben, dass eigentlich der Staat nur dazu da ist, jemanden um seine Rechte zu bringen.
Da ist es jetzt um die Einstufung des Pflegegeldes gegangen.
Also jetzt um die Zuerkennung einer Frühpensionierung für jemanden, der einen erlernten Beruf hat, aber diesen erlernten Beruf mit Berufsschutz nicht ausgeübt hat, sondern in dem Fall, ich als Lastwagenchauffeur tätig war über Jahrzehnte und heute in einem sehr bescheidenen Gesundheitszustand ist, sowohl Corona als auch mit seiner Wirbelsäule, als auch mit seinen Gelenken und daher eigentlich nicht versteht, warum er mit 56 Jahren wieder abgelehnt wird, während seine Berufskollegen, die weitaus gesünder sind, und mit denen er auch durchaus im Kontakt ist, schon längst in Pension sind. Das ist das Problem des fehlenden Berufsschutzes, dort weiterzumachen, auch auf legistischer Ebene. Erscheint mir dringend notwendig. Ich habe seinerzeit als Sozialminister gewisse Verbesserungen in der einheitlichen Begutachtung erreichen können, die dann heute in den Statistiken zugunsten der Hilfsarbeiter mit 38% mehr Anzuerkennung von Frühpensionen gerechtfertigten sich in der Statistik niederschlägt. Aber alle Probleme in diesem Bereich haben wir noch nicht erledigt und dort wird es auch in der Zukunft notwendig sein, dass man von Seiten der Sozialgesetzgebung und für die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Begutachtungsnormen zwischen den einzelnen Berufsgruppen hier noch weiterarbeitet.
Ich wollte nochmal nachfragen, außer der Beratungstätigkeit haben Sie uns im Jänner erzählt, dass Sie auch Studien in Auftrag geben können. Gibt es da schon konkretere Dinge, die man darüber sagen kann?
Wir haben jetzt einmal ein Budget für das heurige Jahr von 300.000 Euro für diesen Bereich bekommen vom Sozialministerium. Und das ist für die drei Studien, die ich also jetzt in Auftrag geben und ausschreiben werde, wichtig. Ich möchte also tatsächlich das, was ich am Anfang gesagt habe, die ideellen und die monetären Kosten der Barrieren in unserer Gesellschaft einmal beziffert haben. Den einen Teil durch Institute aus den Bereichen der Sozialforschung und der Ökonomie und den anderen Bereich aus dem Teilbereich der Psychologie und der psychologischen Erhebung des Zustandes von Personen, die durch laufende Barrieren in ihrer Umwelt so deprimiert worden sind, dass sie psychische Erkrankungen, Psychosen, Manien bis hin zu Depressionen entwickelt haben und daher negative private und auch negative berufliche Karrieren hinter sich haben. Beides zusammen sollte dann vielleicht auch für die Zukunft ein Anstieg sein, auch bei den Gebietskörperschaften und bei den Betrieben mehr dahingehend zu investieren, Barrieren gar nicht aufkommen zu lassen und nicht den Eindruck zu haben, wenn man Menschen mit Behinderungen eine faire Chance gibt, der Big Spender zu sein, sondern eigentlich in dem Bereich zur Selbstverständlichkeit wird. Die amerikanische Ökonomie, die ja im Ruf steht, beinharte Rechenstifte anzustellen, ist hier schon deutlich weiter wie der deutschsprachige Raum. Ich bin auch sehr zufrieden, dass es gelungen ist, mich einmal mit dem Schweizer Bundesbehindertenanwalt zu vernetzen und ich möchte mich auch mit der deutschen Kollegin so weit vernetzen, dass wir die drei Länder, Deutschland, Österreich und Schweiz, auch in der Zusammenarbeit mit den föderalen Problemen, die wir haben. Teile des Sozialbudgets durch die Länder geregelt, Teile durch den Bund geregelt, Ausbildungen unterschiedlich geregelt zwischen Bund und Ländern, so weit kommunizieren, dass wir auch hier gute Beispiele der Arbeit für uns übernehmen oder bei uns in Österreich tradieren können. Auch die Tradition, die etwa die Hansestädte haben, schon seit 15 Jahren Architekten zu haben, die für sie öffentliche Räume barrierefrei entwickeln, planen und umplanen, ist ja für historische Städte wie für Bremen und für Hamburg kein anderes Problem wie für Wien, Innsbruck oder Salzburg. Und daher glaube ich, sollte man mit dem Know-how, was man dort hat und den Erfahrungen bei uns in Österreich nicht bei der Stunde Null anfangen, sondern durchaus mit jenen, die auch in Österreich sich hier schon Erfolgsspuren verdient haben, gemeinsam das für jene, die auf diesem Sektor für sich noch keine Beschäftigung sehen und für sich keine Tätigkeit sehen, ansprechen. Wenn man von Anfang an solche Bauten behindertengerecht plant und umbaut, die Kosten zwischen 2,5% und 3,5% mehr Kosten durchaus vertretbar liegen. Und wenn man weiß, was es kostet, wenn man nach einem Unfall eine Wohnung, die nicht behindertengerecht und barrierefrei ist, umzubauen, dann kann es keinen Zweifel geben, dass Mitdenken von Anfang an vernünftiger und rationeller und humaner ist, als wie später nachhinkend provisorische Lösungen machen zu müssen, um das eine oder andere zu gestalten. Ein Bereich, den ich bis jetzt noch ausgeklammert habe, der mir aber große Sorgen macht, ist also der Bereich der Menschen mit geistigen Behinderungen. Hier haben wir teilweise wirklich unerträgliche Situationen und ich bin sehr zufrieden, dass wir nächste Woche die abschließenden Diskussionen im Justizministerium haben werden, um die Sachwalterschaft neu zu regeln. Ich glaube, dass es höchste Zeit ist, hier diesen Bereich, der immer in der Gesellschaft bei uns auch aus historischen Gründen tabuisiert worden ist, einer umfassenden Reform zuzuführen, weil gerade Menschen, die besachwaltet sind, leiden besonders darunter, dass sie in der Gesellschaft sehr wenige Ansprechpartner finden, die ihnen Glauben schenken. Die sind besonders leicht unter dem Hinweis, dass sie besachwaltet sind, aus gutem Grund, dann in ihrer Glaubwürdigkeit erschüttert. Und hier wird es, glaube ich, wirklich sehr vieler Initiativen bedürfen, um auch diesen Menschen einen gerechten Anteil für die individuelle Lebensäußerung und für die Berücksichtigung auch ihrer individuellen Wünsche und Vorstellungen zu geben.
Das Besondere in den letzten 300 bewegt hat, der an Sie herangetragen wurde?
Sehr besondere Fälle sind jene, die mich herangetragen worden sind, wo es um die in der Fürsorge um behinderte Familienmitglieder und die Unzulänglichkeiten, die unsere Gesellschaft in diesem Bereich bietet, dann die gesamte Familie vollkommen aus dem Tritt kommt, aus der Entwicklung kommt und zum Abstürzen droht. Und dort schnell Hilfe und Soforthilfeeinrichtungen in den Gebietskörperschaften zu haben, scheint mir vordringlich, weil das sind nicht Situationen, die jeden Tag um die Ecke aufstehen, aber dann, wenn sie auftreten, sollte man wirklich eine soziale Feuerwehr haben, die schnell, effizient und kompetent dort hilft, von der Betreuung beginnend über die Aufrüstung im psychologischen Bereich bis hin zur temporären Übernahme von Obsorgeverpflichtungen, um die am Boden befindlichen Familienmitglieder wieder mit Rückgrat und mit Optimismus und mit Zukunft zu stärken. Und die Situationen sind dann besonders bedrohlich. Einen speziellen Fall betreibe ich jetzt selber mit meinem eigenen Geld vor Gericht, weil ich nicht einsehe, dass Leute, die Arbeitsleistungen verbracht haben, zum Unterschied von anderen, die in den gleichen Unternehmen gearbeitet haben, dann durch einen Konkurs um zwei Drittel ihrer Einkommenssituation geballt werden, während die, denen es eh gut geht, zu 100% ihre Lohnanteile und ihre Honorare abgeschöpft. Etwas, was ich noch gerne einfügen wollte, ist, dass wir im eigenen Bereich durch gut meinen einiges an Schaden angerichtet haben, weil wir hier eine Generalvollmacht in die Konsumentenschutzbroschüre hineingestellt haben, sowohl das Ministerium als auch der Justizbereich. Und manche Leute jetzt, wenn sie für Rechtsgeschäfte ihre Vertretung abtreten, etwa für den Sozialbereich oder für den Finanzbereich, dann diese Muster nehmen und unterschreiben und sich damit aber dann total für alle Lebensbereiche in die Befugnisse des Wirtschaftsfreihändlers oder des Rechtsanwaltes gegeben haben. Und es ist also sehr erfreulich, dass man sowohl im Konsumentenschutz als auch im Justizministerium dazu übergeht, hier auch eine Nachreichung zu machen, dass das also eine komplette Vollmacht ist und für einzelne Rechtsgeschäfte wie für einen Autokauf, einen Liegenschaftsverkauf, Abwicklung einer Steuererklärung oder ähnliches, es sinnvoll ist, nur beschränkte Verpflichtungen einzugehen, damit man nicht eines Tages munter wird und ein Dritter über seinen ganzen Besitz und seine Lebensumstände verfügen kann, weil man ihm eine Generalvollmacht ausgegeben hat für eine Generalvertretung, die man eigentlich so gar nicht haben wollte.
Wie schaut es aus mit behinderten Mitarbeitern? Haben Sie vor, dass Sie behinderte Mitarbeiter anstellen?
Wir haben gerade in Verhandlung mit dem Sozialministerium und so wie es jetzt ausschaut, ja, das Bundeskanzleramt direkt kontaktieren müssen, weil dort manches, das zugesagt ist, so nicht gesehen wird. Aber ich bin guten Mutes, dass schlussendlich doch es auch möglich sein wird, qualifizierte Behindertenarbeitsplätze in mein Büro zu verlegen und damit dann auch das in meinem Büro zu haben, dass wir nicht nur Angehörige von Behinderten oder mit mir selber einen Behinderten haben, sondern auch Mitarbeiter haben, die unterschiedliche Situationen als behinderte Menschen kennen. Es ist das auch für Menschen, die in der Gesellschaft auf viele Barrieren kommen, wichtig, auch Ansprechpartner im meisten Sinne des Wortes auf gleicher Ebene zu haben.
Gut, dann danke vielmals für das Gespräch und wir werden natürlich, wenn Sie gestatten, über weitere Entwicklungen gerne wieder berichten.
Dankeschön.
Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Nächste Woche begrüßt Sie aus dem ORF Kulturcafé Bernhard Ruschka zum Thema Arbeit und Behinderung. Wie immer am Sonntag und Dienstag ab 20:30 Uhr. Auf Wiederhören, sagt Gerhard Wagner.
Freakradio ist powered by WAG, Wiener Assistenzgenossenschaft. Wollen Sie bei einer Sendungsaufzeichnung von uns dabei sein?
Kommen Sie jeweils am ersten Mittwoch im Monat ins ORF Kulturcafé in der Argentinierstraße 30a.
Von 11 bis 13 Uhr ist Freakradio dann für Sie da. Sie können zuhören, zusehen und mitdiskutieren.
Der Eintritt,
übrigens barrierefrei,
ist kostenlos.